Ende November habe ich dann eben den David kennengelernt auf Tinder. Ich habe sein Bild gesehen und fand so, wow, der gefällt mir. Jetzt schicke ich ihm mal einen super Like schicken und mal schauen, ob er zurückliked. Und er hat dann auch super zurückgeliked.
Das Netz. Andere Sites. Andere Sitten.
Das ist das Netz. Zurück nach einem Jahr Funkstille mit der 5. Staffel. Das Netz, das sind 9 JournalistInnen, die sich verschiedenen Internetphänomenen annehmen. Jetzt sind Marisa, Nathalie, der Kasper und ich, Loredana, zurück für eine weitere Staffel. Das Thema damals, Roman Scam. Wir zeigen, wie man im Internet im Traum von der grossen Liebe verfallen kann. Und dabei nicht nur mit einem gebrochenen Herz, sondern auch mit einem leeren Portemonnaie zurückbleibt. Roman Scam. Irgendwie tönt das wie eine seichte Netflix-Komödie. Aber weder ist es seicht, noch ist es fiktiv. Im Gegenteil. Gerade für die Geschädigten ist der Internetbetrug sehr real. Roman Scam ist ein bisschen wie ein Heiratsschwindel, aber in Zeiten von Social Media. Menschen machen Fake-Profile auf Tinder, Insta und LinkedIn. Sie schreiben die an, bauen eine Beziehung mit dir auf und dann machen sie einen auf verliebt. Und irgendwann heisst es dann:
Baby, ich trage dich bis ans Ende der Welt. Wenn du mir den Flug bis dorthin zahlst.
Oder einfach gesagt:
Ich brauche Geld von dir. Und zwar dringend, viel und schnell.
Das war jetzt natürlich ganz eine kurze Erklärung. Weil die Betrügereien, die können über Wochen, Monate oder gar Jahre gehen. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, wie kann man so blöd sein? Wie sicher bist du dir wirklich, dass du nicht auch auf so ein Scam hineingehen könntest?
Mein Bezug zu Roman Scam ist ja sehr persönlich, wie ich das selber erlebt habe. Mit allen Höhen und Tiefen, die so eine Roman Scam-Geschichte mit sich bringt.
Das ist Nicole Fluri. Sie wirst über die gesamten 3 Folgen immer wieder hören. Der Kasper hat Nicole getroffen und sie hat ihm ihre Geschichte erzählt, die eigentlich ganz harmlos angefangen hat.
Ja, also ich war auf Tinder und einfach, ja, denkt da mal wieder Männer kennenlernen. Jetzt nicht gerade unbedingt, dass es muss die ganz feste Geschichte sein, aber mal wieder Männer kennenlernen. Und haben dann aber mit der Zeit gefunden, dass ja das Hin- und Her-Swipen ist ja doch irgendwie so ein bisschen mühsam. Mir ist immer vorher wie beim Metzger auf der Theke, nein, das nicht, aber das schon. Also so ein bisschen mit zu wenig, ja, wenig Fleisch am Knochen oder einfach so aufs Äußerliche reduziert. Ich habe dann auch ein paar Männer getroffen in live. Alles dann nicht so das gewesen, was ich gefunden habe, das passt. Und eigentlich an dem besagten Tag, wo ich dann den David kennengelernt habe, habe ich gefunden, so, jetzt stinkt mir das mit dem Tinder. Also ich hatte wirklich die Intention, an dem besagten Tag das Tinder-Konto zu schliessen. Blöderweise habe ich dann eben gefunden, ja nein, ein paar Bilder schaue ich jetzt gleich noch an.
November 2020. Die 2. Corona-Welle. Die Schweiz befindet sich mitten im Lockdown.
Ende November habe ich dann eben den David kennengelernt auf Tinder. Ich habe sein Bild gesehen und gefunden, so, wow, der gefällt mir. Jetzt schicke ich ihm mal einen super Like schicken und mal schauen, ob er zurückliked. Und er hat dann auch super zurückgeliked.
Falls du nicht auf Tinder bist, schnell zur Einordnung. Ein super Like kann man jemandem geben, um zu zeigen, dass man besonderes Interesse an dieser Person hat.
Er war für mich so eben der Typ Mann, den ich mir eigentlich immer vom geistigen Auge visualisiert habe. Dunkelhörig, gross, sportlich, schlank, aber nicht jetzt irgendwie geschleckert in einem Anzug, sondern ganz normal, so casual-mässig angelegt. Und irgendwie hat er mich einfach gerade total gepackt. Nur schon vom Bild.
Circa 51 sagt David. Die Mutter Amerikanerin, der Vater Franzos. Aufgewachsen in beiden Ländern. Eine 17-jährige Tochter. Seine Eltern, beide leben nicht mehr. Auch seine Frau, verstorben. Ein Klassiker, die Witwengeschichte, sagt Nicole. Wo die Frau noch gelebt hat, hat sie ihn hintergangen mit seinem besten Kollegen. Seither hat er von seinem Freundeskreis Abstand genommen.
Was ist gestanden in seinem Profil? Was hat er für...
Sehr wenig. sehr wenig. Ja. Ich habe gar nicht gross eigentlich geschaut. Ich habe einfach mal einen super Like gegeben. Und dann denke ich, ja, mal schauen, ob er zurückschreibt. Das weiss man ja dann nämlich nicht.
Das hat er nachher auch gemacht?
Ja, genau. Er hat mich dann so zurückgeliked. Und dann haben wir ganz leger angefangen zu schreiben. Er hat dann eben auch geschrieben, er sei selbstständig und im Autohandel tätig. Also so recht etwas Unspektakuläres. Und ich habe gefunden, ja, so ein Selbstständiger, ich bin auch selbstständig, also das passt. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, von seinem Profil her und von dem, was er macht, dass jetzt das ein Betrüger könnte sein.
Nicht nur die Selbstständigkeit haben Nicole und David gemeinsam, auch das Reisen verbindet sie.
Ich habe eine Tochter, reise sehr gern. Ich habe zwei Wohnsitze, einen in New York und einen in Frankreich. Und so hat das für mich wie eine Geschichte gegeben, die jetzt für mich gepasst hat. Oder? Jemand anderer, der reist vielleicht nicht gern, dann ist das wie schon etwas, das dann wegfällt. Aber ich reise sehr gern. Das hat ihr eigentlich nicht gewusst. Ich kann dir auch nicht sagen, wie sie auf die Sachen kommen. Sie haben natürlich schon, glaube ich, eine Geschichte, wo sie immer wieder anwendet und je nachdem, wie die Reaktionen sind von den Opfern, tun sie sich dann einfach ein bisschen anpassen.
Von dem lockeren Smalltalk ist es dann ziemlich schnell persönlicher geworden. Beim Schreiben sagt David sehr strategisch vorgegangen, erzählt Nicole.
Also zuallererst haben wir auf Tinder weiter geschrieben und er hat dann sehr schnell gefunden, ja, lass uns auf WhatsApp wechseln, weil das ist ein bisschen einfacher. Und das haben wir dann gemacht und es wird halt bei diesen Betrügern im Nachhinein wissen schon relativ schnell relativ eng, weil ihr Ziel ist ja, dass sie möglichst schnell an Geld kommen. Und für das machen sie sehr schnell einen engen Beziehungsaufbau. Und der findet von ganz Anfang an statt.
Wie geht das Betrüger da vor, um die Beziehung so schnell, so eng zu gestalten?
Ich bin immer noch erstaunt. Ich habe immer so das Gefühl, die haben das beste Psychologiestudium absolviert, das man überhaupt haben kann. Weil die wissen, die finden mit ganz wenig Detail heraus, was Frauen oder eben auch Männer, also es gibt ja auch Frauen, die Männer betrügen, brauchen, wo so die Needs sind, wo so ein bisschen die Bedürftigkeit vom Gegenüber ist. Sie tastet sich dann ein bisschen ab, fragt, ja, was machst du denn gern, was machst du beruflich, wie hast du Geschwister, wie ist der Freundeskreis? Also sie tun sich zuerst so ein bisschen langsam abtasten, was ja sehr viel Interesse zeigt. Und so findet sie dann ganz schnell raus, wo das so ein bisschen die wunden Punkte sind. Und dort tun sie nachher, wie die Lücke, die ist, tun sie dann ausfüllen.
Wunde Punkte und Lücken. Dort docken die Gamer also an. Bei der Nicole ist das unter anderem passiert, weil sie fest auf der Suche nach einem Lebenspartner, nach der Liebe war.
Und das spüren sie dann natürlich sehr schnell und wissen das ja auch. Ja, wie lange bist du denn schon allein und was wünschst du dir denn und so. Und so haben sie sehr schnell, oder hat er natürlich bei mir auch sehr schnell eben meinen Wundenpunkt so ein bisschen rausgespürt. Und den tun sie dann wahnsinnig auf eine, ja, liebevolle und respektvolle Art eben die Lücken wie füllen. Und so ist das ganz ein feines Eingarnen eigentlich, kann man sagen.
Und was ihm David auch noch in Karten gespielt hat, ist der Lockdown. Ein persönliches Treffen war nämlich gar nicht möglich gewesen, oder nur sehr erschwert.
Wir haben ja wie von Anfang an gewusst, dass wir uns vielleicht erst in einem halben Jahr mal live sehen können, weil ja einfach Grenzen zu waren und man hat wie müssen irgendwann entscheiden, okay, wir tun jetzt die Beziehung einfach online anfangen aufbauen. Und dann erzählt man sich natürlich, wie ist alles. Das wird dann sehr schnell, ja, sehr real, obwohl es online ist, oder?
Nico Fluri hat gesagt, es sei sehr schnell, sehr real geworden. Aber wie geht das? Wie schaffen das die Scammer? Der Kasper hat jemanden getroffen, der einen Einblick hinter die Fassade von TäterInnen, aber auch von Geschädigten geben kann. Die Kathrin Graber. Sie ist forensische Psychologin und beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Phänomen.
Mein Bezug zu Romanscam ist ein rein fachlicher. Zum Glück, ich tue unter anderem Gutachten über Gewalt- und Sexualstraftäter erstellen, aber auch sonst Risikobeurteilungen bei potenziell gefährlichen Personen vorne und bin auch noch als Dozentin tätig.
Sie hat also in erster Linie mit den TäterInnen zu tun und kennt darum auch ihr Vorgehen.
Ja, ich finde es einfach Wahnsinn, wie da mit den Gefühlen der Menschen gespielt wird. Also die Täter und Täterinnen, die gehen schon sehr raffiniert vor. Also da werden am Anfang sind das Gespräche, die relativ normal funktionieren, wie man es halt so auch auf Dating-Apps kennt. Und dass da mit so Gefühlen gespielt wird, da hat man wirklich lange gar nicht die Möglichkeit, dahinter zu sehen, ob das eine echte Person ist oder nicht. Und wenn man dann täglich von jemandem hört, Vertrauen aufbaut, das Gegenüber merkt sich alles, was man so, wie man den Alltag gestaltet, was man vielleicht für Sorgen hat, das finde ich schon sehr perfid, wie da vorgegangen wird.
Vielleicht fragst du dich jetzt, was denn das für Menschen sind, die Gefühle und Emotionen vermeintlich schamlos ausnutzen. Aber diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach.
Es gibt nicht so ein typisches Profil eines Scammer, weil es auch darauf ankommt, ist das eine Einzelperson oder ist das ein Netzwerk, das da agiert.
Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Scammer. Die einen, die machen das ganz alleine. Und dann gibt es eben noch die kriminellen Netzwerke, die hauptsächlich aus dem Ausland agieren.
Wenn sie so Einzelpersonen sind, dann geht es um viel mehr als um Geld in der Regel. Dort geht es um Dominanz, Kontrolle, Macht. Das sind auch oft so Personen, wie die Umwelt so sehen. Also alle Personen rund um sie herum sind wie so Statisten in ihrem eigenen Leben. Also denen geht es wirklich nur um sich selber. Die wollen angesehen werden, die geniessen das, wenn ihr Gegenüber, die Geschädigten, zu ihnen aufschauen, machen, was sie sagen. Während es bei so organisierter Kriminalität, bei diesen grossen Netzwerken, schon hauptsächlich um Geld gehen dürfte.
Wie viele so Netzwerke oder Einzelpersonen das es gibt, weiss niemand. Und das herauszufinden, ist gar nicht mal so einfach.
Meines Wissens gibt es noch keine Dunkelfeldbeleuchtung, die das aussieht, aber ich schätze schon, dass sie relativ hoch dürfte sein, auch in diesem Delikt. Ja.
Du hast gerade den Pascal Baumann gehört. Er ist Dezernatschef Digitale Kriminalität von der Kantonspolizei Bern. Dort geht es also um die Verfolgung von Cyberdelikt. Nathalie hat ihn getroffen und gefragt, wie die Behörden gegen die Kriminellen vorgehen.
Ja, Romanscam ist ein Cyberdelikt, das es eigentlich schon länger gibt, wo immer mal wieder zur Anzeige gebracht wird. Und die Aufgabe der Kantonspolizei Bern ist da natürlich, die Delikte zu verfolgen, also die Ermittlungen aufzunehmen und die anfallenden Spuren abzuklären, für eine mögliche Täterschaft zu ermitteln.
Sie haben gerade gesagt, es kommt immer wieder mal vor. Haben Sie konkrete Zahlen? Wie häufig kommt das in der Schweiz etwa vor?
Wenn man es über die letzten 3 Jahre anschaut, sind die Zahlen relativ stabil geblieben, immer so um die 600 bis gut 700 Fälle. Bei Kapo Bern hatten wir letztes Jahr einen leichten Rückgang gehabt. Das heisst, bei uns sind 3'500 Cyberdelikte zur Anzeige gebracht worden. Oder von 57 Romanscam-Fälle. Das entspricht ein bisschen weniger als 2%. Ist also im Vergleich zum gesamten Kuchen nicht so häufig, aber gleich durch mich muss man diesem Phänomen besondere Aufmerksamkeit widmen, weil es doch immer menschliche Schicksal hat, die damit in Verbindung stehen. Das heisst, die Geschädigten werden nicht nur um Geld betrogen, sondern halt einfach auf der emotionalen oder mentalen Ebene massivst verletzt.
Laut der Erkenntnis aus der Crime Survey 2022 von der ZHAW geht man davon aus, dass Frauen und Männer ungefähr gleich oft der Romanscam geschädigt werden. Diese Zahlen stehen im Kontrast zu den Daten der Polizei, die besagen, dass nur 1/3 der geschädigten Männer und 2/3 Frauen sagen. Den Unterschied können wir gemäss Katrin Graber gut erklären. Grund dafür sei, dass nur etwa jeder 10. Mann und immerhin fast jede 3. Frau sich aufgrund von Romanscam an die Polizei wendet. So oder so, der Umstand zeigt, wie gross Dunkelziffern müssen sein. Der Pascal Baumann erzählt uns, dass die Täterschaft primär aus dem Ausland agiert. Ob es sich dabei um EinzeltäterInnen oder ganze Gruppierungen handelt, sei zwar schwierig zu sagen, aber man hat Vermutungen.
Was vielleicht dafür spricht, dass es sich nicht um Einzeltäter handelt, ist, das sehen wir zum Beispiel, Kommunikation mit den geschädigten Personen geht häufig über eine relativ lange Zeit. Und dort kann man gut merken, dass manchmal der Sprachstil, aber auch die Ausdrucksweise generell und die Sprachfertigkeiten vom Gegenüber wechseln, was durchaus darauf schliessen lässt, dass vielleicht eben die geschädigte Person nicht immer mit dem gleichen Gegenüber agiert.
TäterInnen kommunizieren teilweise auch mit mehreren Opfern parallel. Und irgendjemand beißt ihn schon an und überweist das Geld, das sie verlangen. Aber wie genau schaffen sie das? Wie bringt man Leute dazu, so viel Geld für eine Person auszugeben, die man noch nie getroffen hat? Das erfährst du in der nächsten Folge.
Also ich hatte ja immer im Hinterkopf, also Geld gibt man nicht. So bin ich ja auch erzogen worden. Und schon gar nicht an einem Menschen, den ich nicht kenne. Aber irgendwann bist du so in dieser Bubble und so in diesem Sog. Es ist wie eine Sucht. Sie bringen einem wie, machen einem zu einem Süchtigen eigentlich, in ihrer Abhängigkeit.
Falls du Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast hast, kannst du uns gerne ein Mail machen an redaktion@das-netz.ch. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Das Netz. Andererseits. Andere Sitten.
Das war ein Podcast von «Das Netz». Moderation Loredana, Produktion Kasper, Marisa und Nathalie. Musik Ricardo von der Sunflower Music Group.